Hey zusammen. Der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
So erschaffst du dir deine eigene und sichere Rente. Jetzt kommt ein konkreter Gameplan, wie man das 2026 tut. Wir alle wissen, dass die staatliche Rente hinten und vorne nicht ausreichen wird. Das weißt auch du. Also musst du selber vorsorgen. Wir haben es getan vor ungefähr 10 Jahren. Hat uns das 1,5 Jahre gekostet, unsere eigene Rente zu bauen. Mittlerweile haben wir es vielen tausend Menschen beigebracht. Und wie das konkret in 2026 funktioniert, Schritt für Schritt, das kommt jetzt in diesem Video. Viel Spaß.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Schritt Nummer 1 von unserem Gameplan. Commitment. Wir brauchen jetzt und hier für dieses Video dein Versprechen, dass du das Thema auch wirklich angehst. Wir brauchen deine Zeit. Und dann sagen wir dir gleich, was wir mit dieser Zeit machen. Warum lohnt es sich, uns diese Zeit zu geben? Ich kann behaupten, allein der Kauf meiner ersten Wohnung war der beste Stundenlohn, den ich zum Zeitpunkt damals jemals hatte. Und da war ich im Konzern angestellt. Ich hatte kein schlechtes Gehalt. Es war alles gut. Ich habe viel Geld verdient. Aber es war sinnvoll, meine Zeit dort zu investieren, weil das am Ende mein späteres Passiv fürs Einkommen ist und mein ganzes Leben verändert hat.
Wir reden hier am Ende über finanzielle Vorsorge, über Geld verdienen. Deshalb reden wir über deinen Stundenlohn. Du kannst deine Zeit nur einmal investieren. Also was bekommst du dafür? Eine Zahl muss man sich bewusst machen. Selbst wenn du 100.000 Euro im Jahr verdienst, du wirst dafür viel arbeiten müssen. Du bist auf einem Karrierepfad, du machst auch mal Überstunden. Am Ende kriegst du ungefähr 50 Euro brutto pro Stunde. Das sind 30 Euro netto pro Stunde. So wenig verdienst du mit dem, was du da eigentlich jeden Tag machst. Ich verspreche dir, das, was wir dir hier beibringen, Immobilien zu kaufen, das, was das langfristig für dich macht, der Stundenlohn ist um ein Vielfaches höher als das. Es lohnt sich, die Zeit zu investieren. Wir brauchen deine Entscheidung, dein Commitment, dass du das auch wirklich tust.
Und jetzt versprichst du uns bitte, dass wir 30 Minuten am Tag von dir bekommen. Wir sind große Fans von Show Up Every Day. Mach es einfach jeden Tag. Ja, kannst du auch 3 Stunden samstags das machen. Klar kannst du es machen. Aber gewöhne dir ein Habit, eine Routine an, wie du das Thema Vermögensaufbau mit Immobilien, das ist unsere starke Empfehlung, warum kommt gleich, in deinen Alltag wirklich integrierst. Und das ist immer noch, musst du mir überlegen, viel, viel weniger Zeit, als in deinen Hauptjob fließt. Aber am Ende macht das einen Großteil dessen aus, was dein Vermögen darstellt und deshalb lohnt sich's. Zweiter Schritt in unserem Gameplan, die finanzielle Basis. Da haben wir jetzt 5 Punkte.
Genau, Punkt Nummer 1 ist deine Schufa. Bring erstmal in Ordnung, wie Banken, weil deren Geld wirst du brauchen, um Immobilien zu kaufen, dich und deine finanzielle Stärke wahrnehmen. Banken werden deinen Schufa-Score abrufen. Wenn der schlecht aussieht, kriegst du keine Kredite oder nur sehr schlechte Konditionen. Das willst du nicht. Mittlerweile ist das sehr transparent. Du kannst also auf die Schufa-Seite gehen, kannst dir da einen Account machen, kannst sehen, wie dein Score gerade aussieht. Sieht, wie der zusammengesetzt ist, welche Dinge dort positiv respektive negativ einfließen und schau, dass du den wirklich in den allerobersten Bereich, in diesen hervorragenden Bereich bringst. Da willst du ihn für vernünftige Konditionen haben. Da gehört zum Beispiel zu keine unnötigen Kreditkarten, keine ständigen Wohnortwechsel, keine unnötigen Handyverträge, die 4. und 5. sind mit einem eigenen Vertrag sind. Echt Kleinigkeiten, auf die man da auch einen Einfluss haben kann, die am Ende dazu führen, dass die Banken dich als zuverlässig wahrnehmen.
Zweiter Punkt, wenn nicht schon geschehen, baust du deine Kredite, Konsumentenkredite ab. Es gibt gute Schulden, es gibt schlechte Schulden. Gute Schulden, die nutzen wir, um Immobilien zu kaufen, kommen wir noch zu. Da steht ein Wert der Immobilie dahinter und hoffentlich habe ich weniger Schulden, als Wert dahinter steht. Bei Konsumschulden, also die 0% Finanzierung bei Mediamarkt für die PlayStation, ist eine Katastrophe und zieht dich in deiner Bonität runter und macht dich abhängiger vom System. Wir haben damals eine PlayStation gekauft mit 0% Finanzierung, war nicht so gut, aber jetzt auch keine große Sache. Aber ich drehe den Schmerz etwas höher. Überleg dir genau, ob du ein Leasing-Auto brauchst. Wir reden am Ende auch über dasselbe. Ne? Du finanzierst damit auch, etwas anders ausgedrückt, ein Auto. Muss es denn ein so teures Auto sein, was du dir eigentlich gar nicht wirklich leisten kannst? Versuche wirklich, deine Konsumschulden auf 0 runterzufahren. Du hast jetzt eine entscheidende Phase im Leben, wenn du dir deine Rente aufbauen willst. Und das kostet dich massiv Meter, weil jetzt gibst du deine Energie rein, die du die nächsten 30 Jahre für den Vermögensaufbau brauchst.
Banken mögen keine Konsumschulden, weil du lebst eigentlich über deine Verhältnisse. Das sehen die in der Schufa, haben wir gerade drüber gesprochen. Das sehen die aber auch in deinen Unterlagen. Du wirst den Banken gegenüber deine Unterlagen zu deiner persönlichen finanziellen Situation sauber aufbereiten müssen. Je besser du dich darstellst und je besser natürlich das, was da auch drin steht, desto besser präsentierst du dich der Bank, desto seriöser, zuverlässiger wirst du wahrgenommen. Und das hat einen riesengroßen Einfluss auf die Entscheidungsprozesse in der Bank. Du sprichst zwar mit dem netten Banker, der quasi die Vertriebsseite der Bank darstellt. Am Ende geht aber die ganze Kreditentscheidung einen Schritt weiter in die sogenannte Marktfolge und die urteilen relativ hart nach Daten und Fakten und da spielen deine Unterlagen eine Rolle. Was du brauchst mindestens ist eine Bonitätsübersicht mit einer Haushaltsrechnung. Was kommt jeden Monat rein? Was gibst du jeden Monat aus? Und da sollte ein Plus überbleiben und einer Vermögensübersicht. Was ist dein Vermögen? Welche Gegenstände hast du auf der Habenseite? Und was sind deine Verbindlichkeiten? Wem schuldest du gegebenenfalls Geld? Und dort sollte ein Nettovermögen über sein. Ja, das ist sind die beiden Basiselemente. Wenn du es noch einen Schritt besser machen willst, machst du eine kleine Broschüre, wir nennen das die Investorenbroschüre, wo du ein bisschen zu dir, deiner Situation, dem, was du mit Immobilien erreichen willst und so weiter, was erklärst, um einfach dich und deinen Gesamtcase zu präsentieren. Je besser deine Unterlagen, je vollständiger, je weniger nachgefragt werden muss, desto besser kommst du rüber und an.
Und jetzt sind wir auch schon im Jahr 2026. Was ist jetzt speziell in 2026? Zumindest ist die Phase speziell und wir haben geopolitische Dinge gesehen, die es wahrscheinlich noch eher ein bisschen schwieriger machen, eine Finanzierung zu bekommen. Und das ist eine gute Nachricht. Wenn du diese Dinge getan hast, die wir gerade aufgezählt haben, die ersten drei, dann bringst du dich in eine Position, weil Banken wollen Geschäft machen, sie wollen Immobilien finanzieren, aber eben nur mit Leuten, die gut vorbereitet sind. Dann bringst du dich in eine Position, auch wirklich eine Finanzierung abschließen zu können. Und das hilft dir enorm, am Immobilienmarkt einen viel besseren Deal zu machen. Und deshalb ist es 2026 besonders wichtig, seine Finanzen im Griff zu haben, gut aufzubereiten und gut mit der Bank zu arbeiten. So, vierter Punkt. Unabhängig von Bonität und Aufbereitung dessen, sorgst du bitte für eine sehr viel höhere Sparquote, wenn sie nicht schon sehr hoch ist bei dir. Und da sind wir beide wieder ein Extrembeispiel. Wir haben in unseren 20ern quasi keine Sparquote gehabt, obwohl wir schon ein ganz nettes Gehalt hatten als Angestellte im Konzern. Wir wurden Frühmanager. Wir hätten viel Geld auf die Seite bringen können. Haben wir aber nicht getan. Haben uns übrigens auch nachher die Banken gesagt, als wir angefangen haben mit Immobilien, so wow, da ist ja ganz schön wenig Geld auf der Seite, obwohl ihr so gut verdient. Wir haben dann unsere Sparquote erhöht, ich glaube auf 50-60% innerhalb eines Jahres. Wir haben wirklich unsere Ausgaben drastisch reduziert, aufgehört in teure Restaurants zu gehen, zu teure Autos zu fahren, alles mal runtergestrippt auf das, was wir wirklich brauchen, weil wir kapiert haben, jetzt sammeln wir das Geld zusammen, was wir einsetzen und rentabel ans Arbeiten bringen, weil wir wissen, dass wir das mit Immobilien jetzt tun wollen. Und wenn wir da mehr in das System reingeben, stehen wir an einem ganz anderen Punkt im Leben in 10, 20, in 30 Jahren. Und deshalb erhöhe deine Sparquote bitte massiv, so weit wie du kannst. Nein, 5% Sparquote. Wenn du ganz ordentlich Geld verdienst, ist nicht viel. Dann kannst du mehr von deinem Nettoeinkommen zurücklegen. Du brauchst dieses Geld, vor allem wenn du in der Lage bist, es gleich richtig zu investieren, ist der Hebel einfach riesig.
Verstehen uns nicht falsch, das Letzte, was wir sind, ist Frugalisten. Das Allerletzte, was wir sind, ist Frugalisten. Ja, es geht uns nicht darum, ein Leben lang den Lebensstandard so zu reduzieren, dass du mit quasi nichts auskommst, sondern wir sagen, eine gewisse Zeit lang ganz bewusst darauf zu verzichten und mehr zur Seite zu legen, um es in etwas zu investieren, was dir hinten raus eine riesen finanzielle Freiheit und einen ganz tollen Lebensstandard ermöglicht, das lohnt sich. Das ist ein Projekt und das lohnt sich in dieser Phase. Insbesondere, wenn du noch jünger bist, vielleicht noch nicht irgendwie Haus, Familie, Kinder und so hast, wie einfach ist das, ne? Also am Ende brauchst du die meisten Sachen ja gar nicht.
So. Ich will kurz erzählen, wir geben heute so viel Geld aus wie nie in unserem Leben, weil wir es zur Verfügung haben. Wir haben zu der Zeit, als wir angefangen haben mit Immobilien, wenn wir zusammen bei McDonald's angehalten haben, dann galt die Regel, man darf nur den kleinen Kaffee nehmen.
Weil der kostet 1 Euro.
Der kostet 1 Euro und der mittlere kostet schon irgendwie 2,50.
Der ist völlig überproportional teuer.
Genau, also gibt es nur den kleinen Kaffee für 1 Euro und ansonsten wird auch aus der Dose gegessen und nicht bei McDonald's das Zeug geholt. Ja? Das haben wir gemacht, weil wir kapiert haben, und wir hatten einen guten Konzernjob. Wir haben gesagt, aber ey, überleg mal, ein paar tausend Euro im Monat, die wir zur Seite legen. Was uns das bringt.
Für eine gewisse Zeit, also das hat 2 Jahre gedauert, die wir das 1,5, 2 Jahre, dann war das auch vorbei, ne? Aber hat voll Bock gemacht eigentlich. So, letzter Punkt, mach dir ein bisschen Gedanken über deine finanzielle Energie. Was meinen wir damit? Du brauchst für Immobilien eine Bonität, du brauchst auch ein Einkommen, du brauchst Eigenkapital, das aus deinem Job kommt. Das ist toll, dass du den hast. Wir reden jetzt auch nicht davon, an deinem Job irgendwie groß was zu ändern, geschweige denn den zu kündigen. Aber überlege dir, wie viel Zeit wofür du investieren möchtest und ob die Zeit, die du für deinen nächsten Karriereschritt, jetzt die nächsten 1, 2, 3 Jahre vielleicht investieren müsstest, ob das wirklich richtig ist. Wie viel mehr bringt es dir wirtschaftlich wirklich, jetzt diese riesen Extrameile, die weitere Karrieresprünge erfordern, die nächsten 2, 3 Jahre zu gehen, all diese Zeit da reinzustecken? Oder zu sagen, hey, ich kriege also mein Gehalt, kriege ich eigentlich auch, wenn ich meinen Job gut mache, aber diese Extrameile nicht gehe. Und das gibt mir aber wahnsinnig viel Spielraum, dann das Vermögensaufbau-Game zu spielen, wo ich hinten raus eigentlich die ganze finanzielle Frage für mich erledige. Ne? Also stell dir mal die Frage, wo fließt deine Zeit rein und wo ist eigentlich der Hebel auf dich und deine finanzielle Freiheit größer, wenn du in 2, 3 Jahren deine ganze finanzielle Unabhängigkeit aufbaust oder wenn du das in der Zeit mit Mühe und Not schaffst, einen einzigen Schritt in der Karriere nach vorne zu kommen.
Dritter Punkt in unserem Gameplan, wir müssen über die Strategie reden. Wie verdienst du denn jetzt Geld mit dem Geld, das du investierst? Wie du es konkret umsetzt, also wie wir gerne deine 30 Minuten am Tag verplanen wollen, das kommt gleich in Schritt 4. Strategie. In a nutshell, du kaufst Immobilien, buy and hold. Du denkst langfristig, ganz wichtig, du denkst langfristig. Du finanzierst sie auch langfristig. Und du kaufst Eigentumswohnungen, die sich von selbst abzahlen und so baust du deine Rente auf. Und jetzt gehen wir es konkret durch.
Also, was für Immobilien solltest du kaufen? Unser Vorschlag ist Brot und Butter Vermietungsimmobilien. Du kaufst kleine Wohnungen, die können ein Zimmer haben, die können auch 2 oder auch mal 3 Zimmerwohnungen haben, aber du suchst das ganz normale Standardprodukt, wenn du so willst, was auch quasi jeder Mieter am Ende dann irgendwie sucht, je nach Haushaltsgröße oder Lebenssituation. Du suchst nicht irgendwas, was verrückte Sondermodelle braucht, also nicht WG-Vermietung oder Kurzzeitvermietung oder Ferienvermietung oder irgendwas. Einfach Brot- und Butter-Immobilien. Einzelne Wohnungen, wo du eine Eigentümergemeinschaft, eine Hausverwaltung, eine stützende Struktur drumherum hast, dass du dich nicht um alles kümmern musst. Relativ kleine Wohnungen, damit du auch nicht zu große Beträge am Anfang erstmal in Einzelobjekte investieren musst. Die Wohnungen sollten dabei wahrscheinlich nicht in einem frisch sanierten, wunderschön strahlenden Verkaufsprospektzustand sein, weil in aller Regel wirst du dann viel zu viel Geld bezahlen und viel zu schlechte Rendite einkaufen, sondern schau nach Wohnungen, die ein bisschen Gebrauchsspuren haben, wo du vielleicht auch mal noch einen Boden austauschen kannst, bevor du sie neu vermietest, wo du mal die Wände einmal durchstreichst, wo vielleicht ein bisschen was zu tun ist und wenn du dich so ein bisschen reingefunden hast in das Spiel, vielleicht traust du dich dann bei der zweiten oder bei der dritten Wohnung, ja, ob und in welcher Reihenfolge das dann Sinn macht, kommen wir noch drauf. Traust du dich da vielleicht irgendwann auch mal eine zu kaufen, die ein bisschen mehr renovierungs- oder sanierungsbedürftig ist? Am Ende sind mit entsprechenden Handwerkern solche Maßnahmen überhaupt nicht schwierig umzusetzen. Wir haben damals auch ganz am Anfang schon Renovierungen von Wohnungen einfach remote per WhatsApp koordiniert. Aber in aller Regel ist dann die Nachfrage auf dem Kaufmarkt der Immobilien viel geringer. Das heißt, dass du günstigere Einkaufspreise bekommst und eigentlich eine überproportionale Wertsteigerung dann mit den entsprechenden Renovierungsmaßnahmen vornimmst. Also Zustand gebraucht, gerne auch ein bisschen mehr gebraucht, sobald du dich damit wohlfühlst.
So, und welche Lagen eignen sich jetzt, speziell 2026, um dir deine eigene Rente aufzubauen? So, dass du eben sagen kannst, die funktionieren auch wirklich langfristig. Und wir wollen eigentlich nur 2 Extreme aussortieren. Wenn du dich auf den Weg machst und sagst, naja, ich denke jetzt mal langfristig und ich glaube in der Innenstadt von München, da werden die Wohnungen in 30 Jahren auch mindestens so viel wert sein, wahrscheinlich deutlich im Wert gestiegen, dann hast du vermutlich recht damit. Allerdings wirst du die Wohnung jetzt so teuer kaufen müssen, dass deine Bankrate im Verhältnis zu deiner Miete so hoch ist, dass du jeden Monat so viel Geld drauflegst, dass das in sich kein Case ist. Du kommst gar nicht in die Nähe von Cashflow positiv. Wann du da sein solltest und wie du da hinkommst, erzählen wir gleich noch. Deswegen sortieren wir die Super-A-Lagen aus, auch wenn sie attraktiv sind. Da kannst du dich später hinentwickeln, wenn du als Immobilieninvestor weitergehst und mehr als deine eigene Rente erschaffen willst. Also zum Beispiel früher aufhören willst zu arbeiten, mehr Familienhäuser kaufst, irgendwie kannst du dich in bessere Lagen entwickeln. Aber für den Start sind das zu extreme Märkte mit typischerweise zu schlechten Rechnungen. Im anderen Extrem, D-Lagen, das heißt irgendwo auf dem Dorf kaufen, wo du merkst, oh wow, der Kaufpreis ist super niedrig, ich kann für 1000 Euro, 500 Euro auf dem Quadratmeter kann ich eine Immobilie kaufen und kriege verhältnismäßig viel Miete. Das Problem ist, die sind deshalb so günstig, weil jeder weiß, dass es eigentlich dort Bevölkerungsschwund gibt und du irgendwann die Immobilie eben nicht mehr vermieten kannst. Der Sweet Spot sind B-Städte, vielleicht auch C-Städte. Wo findet man die? In ganz Deutschland und es, zum Beispiel, was sehr einfach ist, ein Vorgehen, du nimmst dir eine Stadt, gehst das S-Bahn-Netz entlang, je weiter du raus rauskommst oder die Autobahnen und dort die Ausfahrten und da, wo größere Städte liegen, dann kannst du schon mal sehen, da ist wahrscheinlich die Bevölkerungsprognose für diese Städte auch positiv. Muss ein bisschen gucken, wo das genau ist. Na, das ist im Osten von Deutschland. Da wird es auf dem Land schneller, sehr viel schlechter von der Lage her, während zum Beispiel in Süddeutschland um München herum die Lagen sehr, sehr gut bleiben. Also auch eine halbe Stunde weg von München ist wahrscheinlich noch zu teuer. Das musst du dir konkret anschauen und dich da festlegen. Aber unsere klare Empfehlung ist, eine B-Lage zu wählen für deine Altersvorsorge, weil da kannst du auch in 30 Jahren noch solide vermieten und jetzt gut einsteigen. So, und wieso funktioniert das Ganze jetzt? Was steckt dahinter? Warum damit deine Rente entsteht? Das sind zwei Effekte. Effekt Nummer 1, Stefan, ist der Hebeleffekt.
Genau, der große Vorteil bei Immobilien ist, dass die Banken dir wahnsinnig gerne Geld dafür leihen, dass du Immobilien kaufst. Das gibt es bei keinem anderen Asset, bei keiner anderen Anlageklasse. Für Aktien oder was auch immer kannst du ja mal zu einer Bank gehen. Du kriegst, wenn überhaupt, Katastrophenkonditionen und nur einen ganz kleinen Teil des Geldes, das du investieren willst von der Bank. Bei Immobilien ist es der absolute Standard, dass du 80% aufwärts, manchmal 90-100% des Kaufpreises von der Bank zu wirklich guten Konditionen geliehen bekommst. Warum? Weil Wohnen ein Grundbedürfnis ist, weil die Bank genau wie du sich auf die Mieteinkünfte verlässt und weil den Schulden damit eben in Form der Immobilie und der Mieteinkünfte ein realer Gegenwert entgegensteht. Das Ergebnis ist, dass du nur einen Bruchteil des Kaufpreises aus eigenem Geld, aus Eigenkapital einsetzen musst und am Ende dann diese ganzen Renditemechanismen, alles, was an Geld überbleibt, für dich auf einen viel kleineren eingesetzten Geldbetrag arbeitet. Und das führt dann im Ergebnis dazu, lass uns sagen, du kaufst, wir machen gleich noch ein konkreteres Beispiel, aber wenn du eine Wohnung kaufst für 100.000 Euro und da bleiben am Ende des Jahres, bleiben da 5.000 Euro über, egal wie sich das zusammengesetzt hat, dann sind das ja erstmal nur 5% von den 100.000. Wenn du aber von den 100.000 nur 10.000 Euro eigenes Geld eingesetzt hast, dann sind es auf einmal 50% von dem, was du eingesetzt hast. Also der Hebeleffekt, wenn du es richtig machst und wenn du sicherstellst, dass die Zahlen es dir erlauben, auch das Bankdarlehen aus den Einkünften sauber zurückzuführen, führt einfach dazu, dass du sehr schnell auf, und das darfst du jetzt mal einmal merken, auf locker zweistellige Eigenkapitalrenditen kommst. Und zwar sehr zuverlässig und sehr sicher. Und genau das ist der Riesenvorteil von Immobilien.
Und dann gibt es einen zweiten Effekt, der massiv unterschätzt wird, wenn man die Immobilie kauft und im ersten Jahr 12-mal auf sein Mietenkonto guckt, was da gerade passiert ist. Wenn man da irgendwann mal aufhört, drauf zu gucken, dann gibt es einen Effekt, den wir ziemlich toll finden. Die Immobilien profitieren von der Inflation. Mal ganz high-level gesprochen, die Inflation sorgt dafür, dass Geld entwertet wird, also werden auch Schulden entwertet. Und auf der anderen Seite sorgt die Inflation dafür, dass Mieten steigen. Und das führt dazu, dass die Miete der Bankrate davonläuft. Vor 10 Jahren habe ich die erste Wohnung gekauft und vermietet für 320 Euro kalt. Die Bankrate war 256 Euro. Mittlerweile ist die Wohnung vermietet für 510 Euro. Überlegt euch, bei 256 Euro Bankrate, weil die Bankrate bleibt ja, wo sie ist. Aber die Kaltmiete ist so signifikant gestiegen, weil sich die Miete am Markt entwickelt hat. Ich natürlich auch was dafür getan habe, ein bisschen was in der Wohnung getan habe. Und jetzt plötzlich ist da richtig freier Cashflow auf einer Immobilie. Und unterschätzt diesen Effekt, weil man sagt, okay, 3% Wertsteigerung. Und wie gesagt, wir machen gleich noch eine Beispielrechnung ganz am Ende, was der Case ist. Man unterschätzt das, wenn man sagt, 3% Mietsteigerung pro Jahr ist nicht so viel. Ja, aber in 10 Jahren, in 20 Jahren ist das massiv viel. Und dann entsteht plötzlich auch viel mehr freier Cashflow und viel mehr Vermögen durch die Immobilie. Und gleichzeitig gibt es einen Wertzuwachs in der Immobilie, der auch, sagen wir, langfristig vielleicht der Inflation entspricht. Und dann eben, das Schöne ist ja, von diesem Wertzuwachs partizipiere ich in voller Größe, obwohl ich nur, wie Stefan gerade erklärt hat, einen kleinen Teil des Kaufpreises überhaupt mit meinem eigenen Geld einsetzen musste.
Wenn die Immobilie 100.000 gekostet hat und um 3% im Wert steigt, um 3.000 Euro, du hast aber nur 10.000 Euro eigenes Geld eingesetzt, macht alleine die jährliche Wertsteigerung 30% von deinem eingesetzten Geld aus.
Diese Effekte sind wirklich Magic. Und wir machen das jetzt seit 10 Jahren. Wir haben Buy and Hold, über 250 Wohnungen und noch viel andere Immobilien gekauft. Und wir haben diesen Effekt in unserem Bestand massiv gesehen. Wir machen immer ja hier sehr transparent für euch alle Zahlen. Wir machen Portfolio-Update. Da werden wir es genau berichten. Ich glaube, wir sind bei, 600.000 Euro Bankrate und mittlerweile bei 1,3 Millionen Euro Mieteinnahmen. Und da ist auch die Mieteinnahmen sind den Bankraten davongelaufen. Das ist der Wahnsinn, wie dieser Effekt funktioniert. Man muss aber klein anfangen mit einer Wohnung und diesen Effekten vertrauen. Und dann schlägt man übrigens auch deutlich irgendwie einen gekauften ETF oder irgendeine Aktienspielerei.
Umwelten.
So, vierter Punkt von unserem Gameplan. Was wollen wir, was du tust mit deinen 30 Minuten?
Punkt Nummer eins, nachdem du dich für einen Markt, also eine Stadt entschieden hast, und ganz wichtig, das wird nicht ständig gewechselt, sondern es muss wirklich eine Entscheidung sein, zu der du dann stehst. Diesen Markt musst du kennenlernen und dafür musst du ihn beobachten. Unsere Empfehlung ist, statt jetzt auf Immobilien-Scout oder sowas auf eine Seite zu gehen, geh zu Immometrica. Das ist eine ganz, ganz tolle Meta-Suchmaschine, die alle Portale gleichzeitig durchsucht und dir ermöglicht, den Markt über alle Portale, alle Immobilienanzeigen hinweg zu beobachten, dir da auch die Dinge zusammenzuklicken, wie du sehen willst, wirklich, wirklich ganz, ganz toll eben für Investoren geeignet. Und da gibst du jetzt dein Suchprofil ein, ich suche eine Wohnung in der und der Größe, Zimmerzahl, ungefähr die und die Lage und so weiter und so fort. Und jetzt verschaffst du dir nach und nach ein Gefühl über alle Immobilien, die es gibt, die Angebote, die neu reinkommen, um mal zu verstehen, was für Kaufpreise sehe ich eigentlich, was für Bestandsmieten sehe ich eigentlich, was ist bei diesen Objekten realistisch eine Marktmiete, wenn man das jetzt neu vermieten würde. Kannst dir auch schauen, was für Vermietungsanzeigen von leeren Wohnungen gerade auf denselben Seiten zu finden sind und so weiter. Und so kriegst du nach und nach ein Gefühl, welche Objekte in welchem Zustand und welcher Lage kommen dir eher günstig vor, welche scheinen eher überteuert, und so gewinnst du ein Gefühl für den Markt und für die Immobilien, die dort eben angeboten werden.
Dann zweitens, fängst du an, Deals konkret zu rechnen. Also du entwickelst ein Marktgefühl, was günstig und was teuer ist in deinem jeweiligen Markt. Du fängst aber auch konkret an, zu rechnen. Das heißt, du schaust dir an, wie viel Mieteinnahmen hat eine Immobilie jetzt im Verhältnis zu deiner Bankrate. Wann kannst du wahrscheinlich die Mieten erhöhen? Was musst du dafür möglicherweise investieren? Und so stellst du Szenarien auf, wie sich diese Immobilie über die Jahre entwickelt. Und kommst dann zu einem Punkt, wo du sagst zum Beispiel, okay, ich weiß, mit der nächsten Runde Mieterhöhung ist die Immobilie Cashflow-positiv oder nicht. So kriegst du ein Gefühl für die Rechnung. Wir haben das immer Bierdeckelrechnung genannt, gibt es viele Videos von uns, wo das im Detail erklärt ist. Aber du musst jetzt wirklich anfangen, Deals zu rechnen, als würdest du sie kaufen wollen. Auch wenn du von vornherein das Gefühl hast, ah, der ist jetzt ein bisschen teuer. Vertrau dich mit der Materie. Es lohnt sich unfassbar, diese Zeit zu investieren. Irgendwann kannst du am Telefon mit zwei schlauen Fragen wahrscheinlich dir schon vorstellen, ob eine Immobilie nachher für dich rentabel ist oder nicht. Aber davor musst du lernen, sie wirklich durchzurechnen. Du kannst auch gerne, wir haben es auch, Stefan hat es vor 10 Jahren gebaut, die beste Immobilien-Excel der Welt, immocation.de/Kalkulation. Da kann man es kostenlos runterladen. Da drin kannst du alles durchrechnen im Detail, inklusive dann auch eben Nebenkosten, Steuer und so weiter. Das musst du einmal verstehen.
Bau dir ruhig was Eigenes, unseres besser. Ja. So, was speziell für mich natürlich eine super schlechte Nachricht war, Immobilien kann man nicht in Excel kaufen. Irgendwann musst du weg vom Schreibtisch. Je nachdem, wie du gestrickt bist, ist das für dich sehr natürlich oder es fällt dir eher schwer. Aber es hilft nichts. Irgendwann rufst du Makler und Verkäufer an. Du musst mit den Menschen, die die Immobilien verkaufen, ins Gespräch kommen, musst dich über die Immobilie mit ihnen unterhalten, musst deine Rückfragen, die aus der Anzeige offen sind, stellen und dann auch wirklich Besichtigungstermine vereinbaren. Hingehen, bitte kein Besichtigungstourismus, also nicht 10 Immobilien von demselben Makler anschauen, ohne das geringste Interesse, die auch wirklich zu kaufen. Dann irgendwann bist du in der Kategorie, der will nur gucken, da willst du nicht rein. Du gehst schon zu Immobilien, die für dich ernsthaft in Frage kommen, aber du musst auch Immobilien sehen, auch viele Immobilien sehen, um dir einfach ein Gefühl zu verschaffen. Wie fühlt sich dieser Zustand vor Ort an? Auf was für Menschen treffe ich? Wie zufrieden sind die Mieter, die ich dort antreffe, auch mit dieser Immobilie, dieser Lage und so weiter und so fort? Also sprich mit Verkäufern, sprich mit Maklern, geh zu Besichtigung mit der wirklichen Idee, ich suche und finde jetzt die erste Immobilie, die ich auch wirklich kaufen möchte.
Parallel zu den 3 Schritten, die wir dir gerade gesagt haben, bitte auch mit deinen 30 Minuten jeden Tag, arbeitest du jetzt konkret mit der Bank oder mit Finanzierungsvermittlern. Wir haben vorher schon gesagt, du musst deine Bonität in den Griff bekommen, Unterlagen aufbereiten. Du musst finanzierbar sein, um eine Immobilie zu kaufen. Das sind 2 Dinge, die parallel laufen. Du musst den Markt beobachten, jeden Tag gucken, was kommt Neues rein. Du musst mit Maklern in Kontakt kommen, Verkäufern, das alles tun. Parallel aber musst du mit Banken oder Finanzierungsvermittlern sprechen. Was sind Finanzierungsvermittler? Wir können dir einen empfehlen. Wir partnern mit Deutschlands größtem unter immocation.de/Finanzierung. Kommst du zu Interhyp? Wir haben die Leute dort tatsächlich auch ausgebildet mit in unserem Coaching-Programm. Und du redest mit Leuten, die wissen, wie Kapitalanlage funktioniert. Was machen die? Die prüfen für dich die vielen 100 Banken, die es in Deutschland gibt. und versuchen, da eine Finanzierung für dich zu bekommen. Du kannst auch selber zur Bank gehen. Ist auch wichtig, dass du dir über die Zeit dein eigenes Bankennetzwerk aufbaust. Nicht nur einfach zum Finanzierungsvermittler gehen und sagen, damit ist es erledigt. Für den Start funktioniert es aber relativ gut über einen Finanzierungsvermittler. Und was tust du dann? Du rechnest schon mal konkret mit einem Beispielobjekt. Du hast ja jetzt viele Objekte schon gerechnet. Du hast vielleicht schon erste Besichtigungen gemacht. Du gehst damit wirklich auf den Vermittler bzw. die Bank zu und holst dir eine möglichst konkrete Finanzierungsbestätigung. Es gibt sowas wie eine weiche Finanzierungsbestätigung. Da schreibt dir quasi die Bank, ja, wir können dieses Vorhaben von Herrn, Frau so und so grundsätzlich uns vorstellen zu unterstützen bis zu der und der Kaufpreishöhe. Dann weißt du schon mal, die haben das vorgeprüft und dich angeschaut und da keinen großen Showstopper gefunden. Das hilft dir auch schon im Ankauf. Und dann bist du wirklich ready. Und wenn du dann quasi auf den Knopf drückst, der Moment, wo diese beiden Workstreams zusammenlaufen, ist der Moment, wo du den Deal machst und dir mit dem Makler, Verkäufer einig bist, okay, Hand drauf, ich kaufe die Immobilie. Das ist der Moment, wo der Notartermin vereinbart wird und du gleichzeitig zur Bank, zu deinem Vermittler sagst, okay, go, wir brauchen den finalen Darlehensvertrag. Dann wird er von dir einige Unterlagen fordern, die brauchst du wiederum vom Verkäufer und das ist dann ein Job von, ich sag mal, reiner Execution, um dann auch wirklich den Darlehensvertrag nachher in den Händen zu halten.
Was du dann alles für Unterlagen brauchst und was du genau prüfen musst, gibt's fertige Checklisten, kannst du dir alles bei uns irgendwo auf der Seite runterladen. Und nochmal, ich finde, ein Vermittler hat wirklich einen riesen Vorteil, er nimmt dir eine große Komplexität aus der Hand. Ne? Dieses ganze Finanzierungsthema, da ist auf einmal jemand, der an deiner Seite steht und der dich begleitet, damit das auch wirklich alles funktioniert und ineinander greift und du am Ende den Vertrag hast. Wir haben beide unsere erste Wohnung damals mit der Interhyp finanziert. Meine Frau hat das gerade wieder gemacht. Ich glaube, das ist gerade am Anfang wirklich eine super Idee.
So, und jetzt endlich Punkt Nummer 5. Wir machen den ersten Deal. Wann und wie machen wir denn jetzt den ersten Immobiliendeal? Wann und wie kaufen wir unsere erste Eigentumswohnung? Wir wollen einen Cashflow-positiven Case haben. Was bedeutet das? Wir wollen perspektivisch sagen können, die Immobilie bezahlt sich von selbst ab. Das heißt, wir haben eine Bankrate, aber die Mieteinnahmen, die gegenüberstehen, sind höher. Es bleibt was übrig. Und dazwischen gibt es ja immer noch ein Delta. Ich muss ja Rücklagen bilden, Kosten für die Verwaltung und so weiter und so fort. Ja, schaut euch Videos im Detail dazu an, wie man sowas kalkuliert. Wir wollen danach noch Cashflow-positiv sein. Kann man jetzt einfach Immobilien in B-Städten kaufen, die jetzt Cashflow-positiv sind? Nein, kann man wahrscheinlich nicht, kann man vielleicht auch, aber die meisten Immobilien sind Cashflow-negativ für die ersten paar Jahre, vor allem wenn man Deals macht, wo man sagt, oh, die sind eigentlich gerade sehr, sehr schlecht vermietet. Dafür bekomme ich die Immobilie aber auch günstiger, weil ich nicht so einfach die Miete jetzt anheben kann in Deutschland, sondern das muss ich quasi über ein paar Jahre tun und mich an Regeln halten. Vielleicht zieht da zwischendrin auch der Mieter aus, dann kann ich zum Markt wieder vermieten. Aber wir wollen einen Cashflow-Positiv-Case haben. In ein paar Jahren. In ein paar Jahren solltest du, wenn die Immobilie dann zur Marktmiete vermietet ist, und die kannst du rausfinden heute, gibt es gängige Tools, irgendwelche kostenlosen Preisatlasse, unser Standort-Tool von Immocation ist auch kostenlos, kannst du reingucken, dann siehst du, was ist die übliche Miete pro Quadratmeter in einem Markt. Die nimmst du her als Vergleichsgröße, stellst deine Bankrate dagegen und wenn du dann ein gutes Stück über der Bankrate bist, dann weißt du, okay, ich habe einen Case und dann kaufst du die Immobilie und entwickelst die Miete sukzessive dahin.
Und ja, die erste Immobilie kaufen heißt dann doch erst das erste Mal Geld von der Bank leihen und natürlich gehst du da eine Verbindlichkeit ein, aber wenn du jetzt mal einmal kurz überlegst, wenn du dir da, lass uns sagen, du leihst dir irgendwie 50.000 Euro von der Bank und jetzt hast du da irgendwie eine 5% Rate an die Bank, 2.500 Euro im Jahr, 200 Euro im Monat, ja, in Gottes Namen. Also selbst wenn die Immobilie aus irgendeinem Grund eine Zeit lang leer steht, was ja überhaupt nicht passieren wird in einer vernünftigen Lage, weil du sie einfach sofort wieder neu vermietest, macht das nichts. Dann zahlst du halt mal ein paar Monate diese Rate an die Bank zurück. Es tut dir aber wirtschaftlich eigentlich nicht weh. Also solange du jetzt keine Immobilien in einer viel zu großen Größenordnung kaufst, bleibt die Bankrate und dieses ganze Risiko der Finanzierung jederzeit total beherrschbar, eigentlich total theoretisch nur. Und deshalb musst du dir darüber keine großen Gedanken machen. Was ganz wichtig ist beim Kauf der ersten Immobilie, was wir beim Begleiten von so vielen Menschen die letzten 10 Jahre gesehen haben, ist, es gibt den Typus, der hofft und wartet, auch je mehr Sachen er sich angehört hat darauf, beim allerersten Mal schon den perfekten Deal zu machen. Es soll einfach alles perfekt sein. Der Zustand soll genauso sein, wie man ihn am besten entwickeln kann. Die Lage muss perfekt sein, die Vermietungssituation muss perfekt sein und so weiter und so fort. Und am Ende kaufst du dann niemals eine Immobilie, weil du natürlich gerade als Einsteiger, der noch so an der Oberfläche des Marktes kratzt, keine Chance hast, einen so perfekten Deal zu finden. Und dann stirbst du irgendwann in der Schönheit, dass du glaubst, du weißt, was du suchst und du findest es nicht. Der erste Deal muss weder dein Bester, noch ein perfekter, noch ein auch nur sehr guter Deal sein. Kaufe eine vernünftige Immobilie mit vernünftigen Zahlen in einer vernünftigen Lage, die zu deiner Strategie passt, und werde von dem Menschen, der glaubt, er möchte das tun, zu dem Menschen, der es wirklich getan hat. Und glaube uns, beim zweiten Mal ist alles schon so viel einfacher, beim dritten Mal noch viel einfacher, und irgendwann auf einmal, weil du so aktiv in dem Markt bist, merkst du, es meldet sich mal ein Makler mit irgendwas zurück, was noch nicht auf einem Portal steht. Irgendwo gibt es in einer WEG nochmal eine zweite Wohnung zu kaufen, und auf einmal kommen Deals, die viel, viel besser sind als das, was du am Anfang mit Mühe und Not irgendwo vielleicht hättest finden können. Der erste Deal muss nicht perfekt sein, viel wichtiger ist anfangen.
In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Deal. Jetzt folgt logischerweise der Schritt 6, wir skalieren das Ganze. Nein, der Schritt 6 heißt noch lernen und optimieren, bevor wir skalieren. Was damit gemeint ist, kommen jetzt einmal ein paar Themen auf dich zu, die musst du executen, die musst du machen. Ja? Die sind wichtig, dass du lernst, eine Immobilie gekauft hast, zu betreiben und langfristig auch gut zu bewirtschaften. Das fühlt sich vielleicht am Anfang an, als wäre das viel und du musst das jetzt dauerhaft machen und oh mein Gott, und dann soll ich jetzt noch eine zweite und dritte kaufen. Genau deshalb sagen wir das. Lernen, optimiere das, dass du das wirklich kannst und dass du es zeiteffizient kannst, eine Immobilie zu betreiben. Du kannst sogar schon anfangen, wenn du das möchtest, die Unterstützung zu holen über virtuelle Assistenten, Prozesse, KI nutzen, alles. Man kann sich das heute so leicht machen. Am Ende, also wir machen davon mittlerweile fast gar nichts mehr und haben Verwaltung draufgesetzt, dass das alles funktioniert. Aber du musst es einmal verstehen. Was kommt auf dich zu? Erster Punkt, es kommt noch auf dich zu, ein Eigentumsübergang. Du hast jetzt den Deal gemacht, du bist jetzt beim Notar, hast jetzt unterschrieben, dann geht ein Prozess los, da musst du einfach mal dir ein paar Videos anschauen, die es gibt auf unserem Kanal, dich einlesen, den Kaufvertrag genau lesen, gucken, was mit der Bank passiert. Ja, man nennt das in Deutschland, es geht jetzt Zug um Zug. Es ist in Deutschland wirklich sichergestellt, dass du nicht aus Versehen dein Geld bezahlst und dir nachher nicht die Immobilie passiert. Diesen Prozess des Eigentumsübergangs musst du einmal verstehen und sauber begleiten, und da solltest du auch keinen Fehler machen, wenn zum Beispiel der Hinweis vom Notar kommt per Post, der Kaufpreis ist jetzt fällig, dann solltest du den auch zeitnah bezahlen, und dafür muss das natürlich vorbereitet sein mit der Bank, und da gehst du jetzt bitte einmal durch und lernst, wie das funktioniert.
Ja, und danach, nach dem Eigentumsübergang, also konkret eigentlich bereits nach dem Übergang von dem Besitz und Nutzen und Lasten nennt man das, bist du Vermieter. Das heißt, du hast jetzt auch einen Mieter, wenn die Wohnung nicht gerade leer steht, und den oder die solltest du kennenlernen. Ne? Und also klar, das ist dein Eigentum, der wohnt da drin und du gibst auch ein bisschen die Spielregeln vor, aber am Ende geht es beim Vermieten um ein Geschäft, eine Sache zwischen Menschen. Das heißt, das Beste ist, dass du wirklich deinen Mieter kennenlernst, mit dem du Gespräch vereinbarst, am besten in der Wohnung, und ihn, seine Lebensumstände, vielleicht die Familie kennenlernst, einmal schaust, in welchem Zustand ist die Wohnung, und ganz wichtig, wirklich zuhörst, also auch fragst, fühlen sie sich hier gerade wohl, gibt es irgendwelche Dinge in der Wohnung, um die sich nicht richtig gekümmert wurde, irgendwas, was liegen, schleifen gelassen wurde, irgendwas, was sie auch stört, gibt es irgendwas, was sie sich wünschen würden, das an der Wohnung vielleicht anders sein könnte oder sollte, und daraus wiederum ergeben sich dann eben oft auch ganz tolle Anknüpfungsmöglichkeiten, um, weil das ist für dich jetzt etwas, mit dem du dich beschäftigen musst, über Anpassungen der Miete zu sprechen. Vielleicht wünscht sich der Mieter, dass, obwohl er da wohnen bleiben möchte, trotzdem irgendwie mal der Boden neu gemacht wird, weil der einfach runter ist. Oder dass man am Balkon irgendwie mal einmal das Geländer irgendwie neu macht, weil das eigentlich nicht mehr schön ausschaut, aber er sitzt da so gerne. Oder dass man im Keller irgendwie irgendwas mal reparieren und neu machen soll. Wenn man Dinge, die du nicht tun musst, aber die du tun kannst, dann macht, dann kann man sich in aller Regel auch einvernehmlich darauf einigen, dass man dann die Miete ein kleines bisschen anpasst. Und das Tolle an einvernehmlichen Lösungen ist, erstmal, dass sich beide Seiten dann damit gut fühlen. Und das Zweite ist, dass es auch außerhalb von diesen ganzen so oft diskutierten Mietregulierungs- und Bremsen- und was auch immer Mechanismen ist. Zwei Menschen, die in einem Mietverhältnis miteinander stehen, können sich auf alles einigen, wenn sie sich einig sind. Und genau dafür ist ein solches Sofagespräch, wie wir das immer nennen, der richtige Ausgangspunkt. Von da an fühlst du dich dann mit dem Mieter wohl, er sich mit dir wohl. Ihr könnt gemeinsam schauen, wie sich dieses Verhältnis eben entwickelt.
Was auch noch in deine Skillkiste gehört, ist das Renovieren und Vermieten. Warum steht das jetzt hier zusammen? Weil es oft so ist, dass wenn ein Mieter auszieht, dass du die Wohnung dann renovierst oder sanierst, je nachdem, ja, was da passiert ist in der Wohnung, und sie dann wieder zur Marktmiete vermietest. Und das ist eine große Chance für dich. Du investierst jetzt möglichst smart dein Geld in diese Wohnung, hast vielleicht sogar, wenn es eine größere Sanierungsgeschichte ist, das schon vorher mit der Bank vereinbart, dass du das Geld nutzen kannst, was die Bank dir zur Verfügung stellt, statt dein eigenes. Das ist natürlich noch cleverer. Aber du musst auf jeden Fall einen Weg finden, die Wohnung aufzuwerten, sodass du sie mindestens zur Marktmiete eben gut vermieten kannst. Wann passiert das zeitlich? Das weißt du natürlich nicht. Das kann jetzt schon sein, dass das eben ein paar Jahre dauert, bis es einen Mieterwechsel gibt. Auf jeden Fall musst du dir Gedanken machen, wie Stefan ja auch schon sagte gerade, vielleicht willst du auch nur kleinere Dinge jetzt schon umsetzen mit dem aktuellen Mieter. Du musst es für dich ans Laufen kriegen, dass du einen Handwerker, einen Allrounder, einen Hausmeister, manche auch mit Eigenleistung, gibt es viele bei uns in der Community, die sagen, für die ersten 1, 2, 3 Wohnungen mache ich das selber. Für mich war das immer so unglaublich schwer, dass da physisch Dinge passieren müssen. Ja, wir waren hunderte Kilometer teilweise weg von den Wohnungen und jetzt muss da jemand reingehen und wirklich was tun. Also wenn du da mal 2, 3 Handwerkerkontakte von vor Ort hast, kannst du über unsere Stammtische gehen oder ja, es ist nicht so schwer, so Handwerkerkontakte zu finden. Die sind oft sehr pragmatisch, gehen rein, sagen, ja, das kostet's grob, dann schicken sie dir Videos, Bilder, wie auch immer und dann kannst du das auch tun über die Ferne und kannst dafür sorgen, dass etwas repariert wird oder eben im Falle eines Mieterwechsels dann auch aufgewertet wird. Und dann, wenn wir noch über die Vermietung reden, was eben auch was ist, was alle paar Jahre auf dich zukommt, musst du in der Lage sein, deine Immobilie gut zu inserieren. Auch dafür gibt es Services, es gibt Leute, die das für dich machen können oder du tust es selbst, um eben Mieter zu finden und vor allem Mieter zu prüfen und darauf zu achten, dass du einen Mieter in der Wohnung hast, der ja langfristig bleibt, der aber auch vor allem eine gute Bonität hat und dann am Ende auch immer die Miete bezahlt. So, jetzt hast du deinen ersten Deal gemacht, du hast gelernt, wie du so eine Immobilie bewirtschaftest und du hast jetzt die Kapazität und die Möglichkeit zu skalieren und kaufst weitere Wohnungen.
Das wird jetzt richtig krass. Du machst einfach dasselbe nochmal. Es ist wirklich, du hast jetzt gelernt, wie es mit der ersten geht. Mach einfach exakt das Gleiche wieder. Schau, dass du die zweite Immobilie findest. Genau dasselbe Schema, das gleiche Vorgehen. Vielleicht ist es die gleiche Bank, vielleicht ist es der gleiche Makler. Vielleicht wird es schon ein bisschen ein besserer Deal, weil du schon weiter gesucht hast, während du gerade mit dem Übergang der ersten beschäftigt bist und in diesen 2, 3 Monaten ist vielleicht was Tolles reingekommen. Trau dich einfach, es nochmal zu machen. Du wirst merken, es ist schon viel einfacher beim zweiten Mal, weil du hast alles schon mal gesehen, nichts an diesen ganzen Prozessen ist neu. Du wirst schon mit einer großen Souveränität zu den Besichtigungen gehen und durch diesen Prozess durchgehen. Und wenn du die zweite Wohnung gekauft hast, wiederholst du es ein drittes Mal, wiederholst du es ein viertes Mal. Du musst nicht im Kopf haben, und das muss überhaupt nicht da rauskommen, dass du jetzt irgendwie einen riesen Immobilienbestand aufbaust. Ne? Ich glaube, wenn du dir erstmal diese Größenordnung vielleicht vorstellst, dass das 3, 4, vielleicht 5 solche Wohnungen werden. Wir machen gleich nochmal ein Beispiel dazu, was das dann an Zahlen bedeutet. Ja? Dann ist das eine sensationelle Altersvorsorge und du wirst merken, es ist geradezu lächerlich einfach, wenn du die erste gekauft hast, das dann diese paar Male zu wiederholen.
Wie schnell kannst du das wiederholen? Hängt davon ab, wie viel Zeit du investierst auf der einen Seite und natürlich, wie gut du vorher bei Punkt Nummer 2 unseres Gameplans die Sparquote und Sparrate erhöht hast und wie viel Kohle du auf die Seite bringst, um weiteres Eigenkapital zu haben. Ja, wenn du weiter skalierst später, gibt es ganz andere Möglichkeiten und Tricks, an Eigenkapital zu kommen und du kannst durch diesen Skill Immobilien auch wirklich zu betreiben, vor allem aber auch aufzuwerten, zusätzlich Eigenkapital generieren und so entstehen dann schneller viel größere Immobilienvermögen. Aber für den Punkt eigene Rente erschaffen, kannst du dir vornehmen, zum Beispiel jedes Jahr eine Wohnung zu kaufen. Dann musst du jedes Jahr 10.000 oder 20.000 Euro Eigenkapital auf die Seite bringen und dann wüsstest du, was ungefähr deine Runrate ist. Dann brauchst du 5 Jahre, bis du die ersten 5 Wohnungen hast. Ja, wir haben 6 Wohnungen in 1,5 Jahren gekauft, haben massiv die Sparquote erhöht, aber haben das auch zu zweit gemacht. So, gehen wir ein Beispiel einmal durch noch. Wie sieht jetzt so ein Case aus? Wir haben jetzt gesagt, du kaufst für 120.000 Euro eine Eigentumswohnung. Du kannst sie auch doppelt so teuer oder halb so teuer machen. Gibt's alles, ja, in Deutschland zu kaufen, auch in B-Städten wahrscheinlich ungefähr. Wir sagen jetzt 120.000 Euro. Eigenkapital 12.000 Euro, ganz grob 10%. Wir haben also eine 100% Finanzierung. Die Kaufnebenkosten zahlen wir selbst. 100% Finanzierung, ja, bekommst du, wenn du bei Punkt 2 einen guten Job gemacht hast.
Kaufnebenkosten, Grunderwerbsteuer, Notar und Grundbuchamt.
Genau, die zahlen wir.
Makler auch noch meistens ein bisschen.
Ne? Die zahlen wir mit unserem eigenen Geld, mit den 12.000 Euro. Wir machen damit 600 Euro Miete. Das ist ein 6%er, also 6% Mietrendite, weil die jährliche Kaltmiete 7.200, 6% vom Kaufpreis 120.000 Euro ausmacht. Das sollte möglich sein an einer B-Stadt, zumindest kannst du es dahin entwickeln in den ersten Jahren. Die Rate an die Bank ist dann, nehmen wir mal an, 450 Euro, Kosten 100 Euro, 150 Euro ist vielleicht eine schwarze Null ungefähr, vielleicht bleibt ein bisschen Cashflow übrig, aber das ist uns auch egal in den ersten Jahren, wie das genau sich verhält. Auf jeden Fall haben wir hier eine Immobilie gekauft, die langfristig sich von selber abzahlen kann. Und worauf wir dann zielen ist, dass das weitergeht. In 10 Jahren haben wir bei 3% Mietsteigerung 800 Euro Miete und 250 Euro freien Cashflow. Nehmen wir jetzt den Cashflow raus und haben ein schönes Leben? Wahrscheinlich nein, wir sind ja noch ganz normal berufstätig, wir wollen ja mit unserer Rente bauen, das heißt, wir gucken, was in 30 Jahren passiert. Und jetzt steigern wir die Miete wieder jedes Jahr um 3%, was realistisch sein dürfte, wenn ihr die Jahrzehnte zurückschaut. Ja, und was gerade die Mietsteigerungen sind, die sind eher bei 4-5% im Jahr. Aber die Mieten steigen langfristig mindestens eigentlich mit der Inflation. In 30 Jahren haben wir dann 1.500 Euro Mieteinnahmen. Jetzt haben wir ja aber auch ungefähr zu dem Zeitpunkt keine Bankrate mehr. Das heißt, wir können von den 1.500 Euro locker 1.000 Euro als Cashflow behalten. Dann haben wir immer noch 500 Euro, die wir zurücklegen können, die wir an Verwaltung bezahlen können, virtuelle Assistenzen, die uns alle Arbeit abnehmen. Ja, da ist viel Platz drin, aber 1.000 Euro kommen aus der einen Wohnung safe im Alter raus. Ihr habt es ja aber 5-mal gemacht. Das heißt, ihr habt jetzt im Alter 5.000 Euro, die auf eurem Konto landen, passiv und inflationsgeschützt bis an euer Lebensende oder bis ans Lebensende eurer Kinder und Enkel, weil ihr könnt das Ganze ja sogar auch noch weiter vererben.
Zusätzlich gehören euch 5 abbezahlte Wohnungen in einem Wert von Kaufpreis jeweils 120.000 Euro mal 5, 600.000 Euro mal Inflation von 30 Jahren. Also ihr seid ganz nebenbei auch noch Millionär im Nettovermögen geworden. Ja, und das, indem ihr 1,5 Jahre lang mal einen Sprint auf dieses Thema hingelegt habt. So baut man sich 100%ig zuverlässig und systematisch und reproduzierbar in kurzer Zeit eine eigene Rente. Ja, und wenn ihr dann Freude daran gefunden haben solltet, gibt es keinen Grund, warum ihr nach 5 Wohnungen jetzt genau aufhören müsst. Das kann man dann auch noch größer machen. Dann kann man irgendwann auch von früher in Rente gehen, den Job auf Teilzeit umstellen und so weiter sprechen. Ja? Aber die eigene Rente, es ist so leicht, wie wir es gerade beschrieben haben. Wir haben es gemacht. Wir haben seitdem tausende Menschen auf diesem Weg begleitet. Eine Story nach der anderen aufgenommen und auf diesem Kanal veröffentlicht. Ja, also es gibt Beweise noch und nöcher. Es ist wirklich so einfach und lässt sich so nachmachen.
Wenn du das auch mit uns umsetzen möchtest, dann begleiten wir dich sehr gerne. In Kürze startet die Bewerbungsphase für unsere Masterclass. Und da tun wir genau das. Da haben wir ein Team von Immobiliencoaches, was in Einzelcoachings, Webinaren, Workshops und so weiter dich in 6 Monaten zum Immobilieninvestor ausbildet und genau dieses System anfängt, mit dir gemeinsam umzusetzen, sodass du nicht alleine bist mit den ganzen Fragen, die da aufkommen. Immocation.de/Masterclass, da gibt es alle Details.